2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Infos mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Sonntag, den 27. Oktober 2024. Es ist ein paar Minuten früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg vom gestrigen Samstagnachmittag. Ja, zu dem Spiel muss ich, zumindest was die Tore angeht, nicht viel sagen. 0-0 ging es am Ende aus und trotzdem gab es ja auch, vielleicht nicht auf dem Platz, aber daneben einiges zu besprechen. Das holen wir jetzt dann nach. Ich bin Yannick, meine Stimme liegt noch zum Teil am Millerntor und in der Feldarena, wo ich bis eben noch war und die ersten und zweiten Frauen supportet habe. Und bei mir ist wieder der Dennis. Moin.
Hallo, moin.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir starten einfach mal ganz unverbindlich, ganz unverkrampft. Du warst ja schon einige Zeit nicht mehr bei uns. Wie war denn deine Reise ans Millerntor gestern? Was hast du für Eindrücke gesammelt?
Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt, muss ich sagen. Also es ist, man redet ja gerne über die Offenheit der St. Pauli-Fans und genauso kam mir das auch vor. Ich habe mich da von Anfang an echt wohlgefühlt. Ich bin mit der Fanbetreuung hingefahren, bin also etwas früher als der ganze Rest von uns angekommen. Wobei, ich glaube, die ersten Ultragruppen waren schon irgendwie um kurz nach 10 in Hamburg unterwegs. Also die waren vor uns da. Ich musste dann einmal ums Stadion laufen, weil ich von der Gästekurve zur Pressetribüne musste, weil ich ja das Spiel live fürs Wölferadio kommentiert habe. Und da läuft man dann mit seinem Sack und Pack und alles in grün und weiß, beziehungsweise ich schwarz und grün, weil ich den falschen Pulli geschnappt habe, wenn man ehrlich ist, für dieses Spiel, laufe dann halt so durch eure komplette Fangruppe und es ist komplett entspannt. Ich treffe sogar gleich noch jemanden, die ich kenne und habe mich total gefreut, die noch zu sehen. Und ich glaube, das geht nicht in jedem Fußballverein. Ich glaube, bei uns geht das auch. Also bei uns kann man auch, glaube ich, durch die Heimkurve laufen mit Sachen von den Gästefans, wenn man nicht gerade aus Peine Ost kommt oder so oder aus Hannover. Ich glaube, dann ist das kein großes Thema. So hat das da auch funktioniert. Das war überall nett, freundlich. Ich musste mich da so ein bisschen durchfragen, bis ich die Stelle gefunden habe, wo ich mein Ticket kriege, mit dem ich dann auf die Pressetribüne komme. Und auch da alle sehr, sehr nett und freundlich. Und dann hieß es, ja, das dauert noch ein bisschen. Und dann haben wir uns noch ins Vereinsheim gesetzt und da noch mit ein paar Leuten geschnackt. Und es war, ja, wie überall, total entspannt. Mit den Tickets ging es dann rein. Da war der einzige kleine Dämpfer, wo wir schlecht informiert wurden, weil sonst war halt auch das Kümmern um uns, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Das eine kleine Problem war, man hat uns nicht gesagt, dass es noch einen extra Presseeingang gibt, sondern wir sind durch den Eingang gegangen, wo halt groß Presse drüber stand, weil das schien uns logisch. Und mussten dann halt mit den Leuten, die in den Ballsaal wollten, da irgendwie durch. Und das ist irgendwie ein bisschen aktig mit so irgendwie Laptop und Tablet und Kopfhörern und allem möglichen Pipapo, das man so mit sich rumschleppt. Aber das ist kleinlich, dann sind wir halt hoch in den Pressebereich, der sehr entspannt ist, alles irgendwie, das ist sehr ruhig. Dann haben wir versucht, uns zu verkabeln. Wir haben vorher eine relativ gute Erklärung gekriegt, wie man was wo anklemmen muss. Das Problem ist nur, die sind halt in so eine normale Sitzreihe gebaut, die Presseplätze. Und wer da schon mal saß, weiß, man hat ja jetzt nicht übermäßig viel Beinfreiheit. Und wenn man sich jetzt vorstellt, davor steht noch ein Schreibtisch und der Stuhl ist fest am Boden angebunden, dann sitzt man halt die 90 Minuten da wie angeschweißt. Und wenn man dann noch unterm Tisch irgendwelche Kabel verlegen muss, ich sag mal, das ist so eine Art Yoga, die ich nicht erwartet habe an dem Tag. Aber das ging dann alles. Man sieht fantastisch. Ich weiß gar nicht, ob man das von überall aus dem Stadion so sieht, aber von der Pressetribüne aus kann man über die Anzeigetafel die Elfi sehen. Und das war so, die Sonne schien dann da so langsam drauf. Ich habe mich sehr geärgert, keine Kamera dabei gehabt zu haben, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Foto, das aber wahrscheinlich auch jeder, der auf dieser Tribüne sitzt, schon mal gemacht hat. Und ja, nö, dann liefen so die ganzen Vorberichte bei den verschiedenen Sendern. Neben uns saß der Herr vom NDR. Oke Göttlich ist dann da noch irgendwie vorbeigekommen. Ich glaube, das war der Millerntor. Ich weiß nicht, übertragt ihr auch live?
Wir haben das AFM-Radio, auch eine Blinden- und Sehbehinderten-Reportage quasi. Das kann sein, dass sie davon waren.
Ja, das kann gut sein. Also auf jeden Fall habe ich Oke da noch rumlaufen sehen und ja, und dann haben wir uns das Spiel angeguckt, das, wie du sagst, es rund um den Platz wesentlich angenehmer war als auf dem Platz.
Ja, also ich habe tatsächlich zu Corona-Zeiten auch mal auf den Presseplätzen Platz nehmen dürfen. Damals gab es noch so Goodie-Bags. Ich weiß nicht, wie das Catering jetzt gestern war, ob du da auch rundum versorgt warst.
Ja, ja, da kann ich nicht meckern. Also es gab Getränke satt und in der Halbzeitpause kann man sich an der Currywurst, die es da gibt, laben. Da muss ich sagen, das machen wir besser. Also die Wolfsburger Currywurst ist ein bisschen besser, aber das ist einerseits, muss ich das sagen, andererseits ist das auch nicht so schlimm. Es war sehr lecker und hat geholfen, zumindest in der Halbzeitpause irgendwas Nahrhaftes zu sich zu nehmen, abseits von diesem Spiel.
Okay, die Wolfsburger Currywurst testen wir dann, wenn wir nächstes Jahr bei euch zum Rückspiel zu Gast sind. Nee, aber wie du sagst, also das ist alles schon ein bisschen klein und beschaulich da, aber wie gesagt, du warst ja wirklich schon sehr lange nicht mehr da. Wie wirkte denn das gesamte neue Millantor auf dich?
Ich habe halt nichts wiedererkannt. Also ich habe dann so im Nachhinein nochmal versucht zu rekapitulieren. Wie gesagt, wir haben da ja letztes Mal drüber gesprochen. Ich war 2006 da. Das ist halt, in der Zwischenzeit ist das ein oder andere passiert. Da hat sich einiges geändert und das, also wenn man mir gesagt hätte, das ist ein ganz anderes Stadion, dann hätte ich halt auch nichts anderes sagen können als, ja, das wird so sein. Weil es wirkt echt modern. Also das Einzige ist so ein bisschen die Zugänge, die wirken. Ich habe halt nicht viel gesehen, aber ich bin einmal drumherum gelaufen, bin dann halt durch den H-Eingang, glaube ich, rein. Das war alles, also ich fand es schön. Es war hier und da ein bisschen eng. Da kann ich mir vorstellen, wenn es da so richtig, richtig voll ist. Also es war ausverkauft, aber manchmal ist dann ja noch mehr los, wenn man dann so die Aufrufe hat, dass die Leute auch ohne Tickets hin sollen. Dann wird es, glaube ich, echt kuschelig rund um das Stadion. Aber sonst fand ich sehr, sehr gut. Hat auch zum Beispiel diese Vereinsgaststätte da. Das fand ich total schön. Da habe ich dann jetzt auch gelernt, dass die ja jetzt selbst organisiert ist sozusagen.
Ja, es gibt ein Kollektiv. Also die wurde von Vereinsseite zugemacht und dann hat sich ein Kollektiv quasi das zur Aufgabe gemacht, das wieder mit Leben zu füllen, weil ich meine, du kannst ja nicht ein Erstligastadion haben und dann gibt es da kein Clubheim. Also das geht ja nicht.
Mhm. Ja, das ist richtig. Und ich finde das total gut, dass das auf diese Art organisiert wird. Das haben mir dann ein paar St. Pauli-Fans davor erklärt. Und nee, darum, also ich fand's schön. Ich finde, das ist echt ein schickes Stadion. Ich mag manchmal, wenn die Ecken so offen sind. Das ist hier und da, in einigen Stadien ist es zu viel Platz. Da finde ich, ist es sehr gut gelöst, weil man halt dann auch so ein bisschen, man guckt halt direkt nach Hamburg rein. Das ist ganz schön. Man guckt halt nicht, also wenn man bei uns halt auf der falschen Seite die Ecken wegmachen würde, dann guckt man halt nur aufs flache Niedersachsen, da ist halt nicht viel und da kann Hamburg schon ein bisschen punkten und das macht ihr geschickt, dann die Atmosphäre mit diesem riesen Bunker dahinter, das hat auch was ganz Eigenes, also nein, ich habe mich rundum wohl gefühlt und bin gespannt, wann die nächste Auswärtsfahrt das toppt, weil bisher ist das schon relativ weit vorne. So ist so stimmungstechnisch und rund um das Stadion ich auf Augenhöhe mit Bochum und da fand ich es auch relativ super, muss ich sagen.
Lustigerweise musste ich auch gerade an Bochum denken, weil das ist so von meinen Auswärtsfahrten auch immer so ein Highlight. Und ja, wie du sagst mit der Enge, das ist dann nochmal krasser, wenn der Dom wieder aufgebaut ist. Da war ja jetzt gerade nur, wurden gerade die ersten Buden aufgebaut. Das heißt, wenn das Heiligengeistfeld voll mit Dom ist, dann hast du da nochmal gerade vor der Gegengerade, ist es also nochmal ein bisschen beengter. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen noch dazugekommen, dass halt die Anschlusszeit so angenehm ist um 15:30 Uhr. Das hatten wir jetzt das erste Mal in dieser Saison. Und sonst hattest du halt irgendwie Samstag 13 Uhr, dann kommen dann vielleicht manche auch erst ein bisschen später, weil sie noch gemütlich frühstücken oder so, aber 15:30 Uhr schafft halt jeder ganz entspannt und dann ist halt vor dem Anpfiff schon um Stadion rum noch ein bisschen mehr los vielleicht als mittags um 12. So, das könnte ein Grund sein, weshalb es dir so voll und kuschelig vorkam. Dann bist du im Stadion angekommen, wer dann auch ankam, war die Mannschaft, also beide Mannschaft natürlich und da müssen wir vielleicht einen kleinen Rückbezug machen auf unser Gespräch vor dem Spiel, weil mir ist zugetragen worden und also ich habe es selber nicht gesehen, aber es gab einige AugenzeugInnen, dass Kevin Behrens dann auch aus dem Mannschaftsbus ausstieg und ja, verbal begrüßt wurde, sage ich mal, und oder darauf dann reagierte mit dieser Blowjob-Geste, nenn ich's mal, wo ich dann halt sagen muss, okay, da hat jemand anscheinend nichts verstanden und die Entschuldigung, die wir ja auch im Vorgespräch kurz thematisiert haben, ja, ist damit auch wieder so ein bisschen noch mehr ad absurdum geführt. Oder also ich habe das ja kurz, wir haben uns ja nach dem Spiel noch kurz getroffen, bevor du wieder in den Fanprojektbus gestiegen bist. Wie schätzt du das ein? Was macht das mit dir?
Es ärgert mich wahnsinnig, weil also ich muss dazu sagen, ich habe keinen Grund da jetzt irgendwie dran zu zweifeln, dass das so ist. Ich habe nur von unseren Leuten dazu nichts gehört. Also es hat keiner groß mitgekriegt. Nichtsdestotrotz spricht halt alles dafür, dass es so passiert ist. Und das ist halt ja an Hohn nicht zu überbieten. Weil ganz ehrlich, man kann da irgendwie drauf reagieren, aber nicht so. Weil das zeigt nicht nur, dass er es nicht verstanden hat, sondern dass er ja im Endeffekt nochmal nochmal einen drauflegt und sagt so, ach, ihr glaubt, das war schlimm? Na, guck mal, was ich noch kann. Und das Schwachkopf. Also mir fällt da nicht mehr viel zu ein. Das ist mit Schade noch untertrieben. Ich meine, er hat im Stadion ja so ein bisschen seine Quittung gekriegt dafür, aber offensichtlich nicht genug. Ich meine, das war vor dem Spiel. Er wusste noch nicht, doch, er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste sehr, sehr genau, was auf ihn zukommt. Und das macht es auch auf die achte Weise sackdumm, das zu tun. Weil, also es gibt keinen Weg, dass das nicht saudumm ist, und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Richtung findet man, über die man nachdenken könnte, wie saudoof das war.
Ja, ich glaube, damit ist auch das alles dann zugesagt, und da muss man jetzt, also wir sprechen sicherlich noch, wenn wir gleich über die Stadionatmosphäre sprechen, kommt er quasi auch noch ein bisschen vor. An sich würde ich damit abhaken oder damit zusammenfassen, dass er anscheinend nichts verstanden hat. Und wenn er dann später auch im Stadion seine Runden gedreht hat, auch als die Mannschaft dann ins Stadion kam, um sich warm zu laufen, ist er ja auch mit Pfiffen empfangen worden. War ja dann nur auf der Bank, so viel kann man ja schon mal zum Sportlichen vielleicht vorgreifen, und wurde dann irgendwann eingewechselt. Und ja, der Kicker hat so schön geschrieben, als er dann eingewechselt wurde, war das Pfeifkonzert so laut, dass manche Smartphones angeschlagen haben, weil die Dezibelzahl überschritten wurde. Das kann man vielleicht dazu noch erwähnen. Gut, dann sind wir jetzt alle im Stadion angekommen. Ich stehe ja auf der Südkurve und wurde deshalb Teil einer Choreo. Deshalb konnte ich nicht viel sehen, was vor dem Spiel oder vor dem Anpfiff so passiert ist. Du hattest ja sicherlich guten Blick auf meine Kurve. Es gab eine Choreo in verschiedenen Farben zum 25-jährigen Jubiläum vom Filmstadt Inferno, ihres Zeichens eine Gruppe von Babelsberg 03. Ja, wie hast du das von den Presseplätzen aus wahrgenommen, und kannst ja vielleicht auch direkt dazu noch was sagen, wie was da in der Wolfsburger Kurve oder Ecke passiert ist gleichzeitig?
Also ich muss dazu sagen, na klar habe ich die Choreo von St. Pauli gesehen. Ich muss aber zugeben, also ich habe das mit meinem Kommentatorenkollegen, wir haben uns das angeguckt und haben schon gesagt, dass das cool aussieht, aber wir kannten halt die Bedeutung dahinter nicht so, also USP, das kenne ich, das Kürzel, der Rest hat mich dann so ein bisschen überfordert, und dann haben wir uns auch relativ schnell um unsere Kurve gekümmert, weil die haben neben einigen Fahnen auch ein bisschen Pyro gezündelt, das war ein bisschen abzusehen. Was dazu kam, war, dass einer der Fans die wahnsinnig gute Idee hatte, mit Raketen um sich zu schießen, und zwar mehr als genug, weil, also es gab so 1, 2, 3, die sind in der Luft explodiert, und es gab grün-weißes Konfetti, und man dachte kurz, dann hör jetzt vielleicht auf damit, du Trottel, aber es ist dann noch schlimmer geworden. Er hat dann halt auch mit diesen Leuchtkugeln um sich geschossen, wobei man sagen muss, einer dieser Knaller ist auch bei uns auf der Tribüne geplatzt, relativ dicht am Kopf von einem Fan, das war schon mal richtig scheiße, und dann sind die Dinger noch aufs Spielfeld geflogen. Ich glaube, einer ist in die St. Pauli-Kurve geflogen. Das ist halt, ich weiß nicht warum, ich habe es nicht verstanden, weil ja klar, es war ein Highlight für die Fans, es waren wirklich viele Wolfsburger da, die haben auch ordentlich Alarm gemacht, das muss man sagen, aber ich habe keine Ahnung, was dieses um sich schießen soll. Ich find's super dumm. Das macht dadurch irgendwie immer so einen faden Beigeschmack, wenn man über die gute Stimmung da spricht. Und er hat dadurch echt einiges wieder kaputt gemacht, was sich der Rest aufgebaut hat. Sonst war es halt bei uns im Block ziemlich voll. Also wie gesagt, Stadion war ausverkauft. Unser Block war schön gefüllt, hat ordentlich Alarm gemacht und hat sich dann halt in den ersten Minuten ein bisschen blamiert. Aber ich glaube, danach war es dann auch völlig okay, was passiert ist. Mir hat gut gefallen. Ihr habt ja den Regenbogenspieltag ausgerufen. Deswegen hatte ich auch meine Regenbogensocken an. Und wer auf die Kommentatorentribüne geguckt hat und da einen Regenbogenschal gesehen hat, dann hat er mich gesehen. Ich saß dahinter. Bei euch hat es dann auch ordentlich geknallt, aber ihr habt dann einfach nur buntes Konfetti in Richtung Spielfeld geschossen. Das hat mir wesentlich besser gefallen.
Ja, also zur Einordnung von meiner Seite. Also ich bin grundsätzlich ein Verfechter von Pyro. Ich mag das. Auch wenn es knallt und raucht und brennt und so, aber es darf halt nicht die Hand verlassen, beziehungsweise halt hat auf dem Platz halt nichts zu suchen. So, und das war ja unmittelbar zum Einlaufen quasi, und dann waren auch noch Einlaufkinder sozusagen, und wenn dann da Dinge auf dem Platz losgehen, das ist halt irgendwie scheiße. Wir haben uns ja, wie gesagt, nach dem Spiel noch kurz getroffen, und du meinst so, direkt neben unserem Sinani ist auch irgendwie was losgegangen.
Genau, der stand halt so in seiner Position bereit zum Anstoß, und ich weiß nicht, also es war jetzt nicht wahnsinnig eng, aber so 3, 4, 5 Meter hinter ihm landete halt so eine glühende Kugel, und das ist halt saugefährlich, ne? Etwas mehr Aufwind und er kriegt das Ding in den Nacken, und das macht dann überhaupt gar keinen Spaß, und da frage ich mich halt auch, also was ist der Gedanke? Wie gesagt, so Pyro, schön und gut, macht das, lasst es rauchen, lasst es knallen, aber behaltet es bei euch und schießt das Zeug nicht um euch.
Ja, das würde ich so unterschreiben und dauerte ja dann auch ein bisschen, bis dann wirklich angepfiffen werden konnte. Und wieder ein kleiner Rückbezug zum Vorgespräch. Wir haben rausgearbeitet, dass es ein zähes Spiel werden würde mit einem VfL Wolfsburg, der eher St. Pauli den Ball überlässt und wenig selber fürs Spiel macht. So habe ich die erste Halbzeit auch gesehen. Wie hast du die ersten 45 Minuten des VfL wahrgenommen? Oder meinen wir auch von St. Pauli?
Ja, es war wirklich, also es ist, als hätten sie uns gehört und gesagt, ja, das klingt nicht schlecht, das machen wir so. Das war halt wirklich nicht schön mit anzusehen. Der VfL konnte mit dem Ball wenig bis gar nichts anfangen. Also ich bin mir relativ sicher, dass Dennis Wawro die meisten Ballkontakte bei uns hatte. Das ist einer der beiden Innenverteidiger, der dann den Ball immer wieder verteilt hat. In der ersten Halbzeit ist ein bisschen Spannung aufgekommen, weil wir uns dreimal den Ball mehr oder weniger selbst durch die Hosenträger Richtung Tor gekullert haben und dann einer eurer Stürmer, meist der von mir vorher schon gelobte Morgan Gilavogi, ich lerne es auch nicht, gegnerische Spieler vor dem Spiel loben, was soll schief gehen? Ja, natürlich, sie machen ihr bestes Spiel bisher, wie immer. Und da sind die einzigen richtigen Chancen aufgekommen, sonst war das gar nichts. Also wenig von beiden. Bei euch wirkt es noch irgendwie ein bisschen flüssiger. Bei uns ist halt echt, ja, nahezu gar nichts passiert. Und deswegen die erste Halbzeit. Meine Freundin hat ein Bild geschickt, die stand bei uns auf der Tribüne. Und weil die so voll waren, die Tribüne war so voll, musste sie relativ weit oben stehen und schickte mir ein Bild, wo sie einfach komplett hinter einer Säule stand und sagte, man sieht hier nicht so richtig gut. Und ich habe ihr einfach nur gesagt, so ja, sei doch froh, also du verpasst das Beste. Also dieses etwas rumpelige Spiel. Dazu kam, dass bei uns mit Sebastian Bornau der wahrscheinlich geplante Kapitän und mittlere Punkt eigentlich eine Fünferkette kurzfristig erkrankt ausgefallen ist. Deswegen wurde auf Viererkette umgestellt. Und im Vorgespräch mit meinem Kollegen sagte ich, ja, es ist gar nicht schlecht. Dann sind wir fast schon gezwungen, ein bisschen offensiver zu spielen. Aber ja, das hat nicht funktioniert. Gar nicht.
Ding Dong, Werbung. Wie ihr wisst, gibt es bei unserem Partner der Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg zahlreiche alkoholhaltige und alkoholfreie Biere zu erstehen. Unter den alkoholfreien Bieren ist mein klarer Favorit das Roadrunner Coffee Stout. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und ist damit für mich persönlich perfekt für den Schnitt und die Produktion des Gesprächs nach der Aufnahme. Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut doch mal auf kehrwieder.bier vorbei, Bier dabei in der englischen Schreibweise. Und wie immer natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholhaltige Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, das ist vielleicht das, was man aus St. Pauli-Sicht mitnehmen kann, dass man hinten wieder gut stand, wenig zugelassen hat. Also es gab ja so ein paar Chancen für euch und auch für uns, so dass die Fußball-App, die ich benutze, um Spiele zu verfolgen, irgendwann geschrieben hat, dass das ein Sieg der Torhüter war sozusagen. Also euer Torhüter und unser Nicolas Basile haben da ja wirklich auch Paraden rausgehauen. Ich erinnere mich an die Chance von Jackson Irvine unter anderem, wo euer Keeper den noch über die Latte lenkt. Das war sicherlich so eine der größten Chancen auf unserer Seite. Dann wäre natürlich der negative Höhepunkt des Spielfilms oder des Spielverlaufs gewesen, wenn Kevin Behrens da noch den Treffer kurz vor Ende macht. Ja, aber an sich war es ein sich gegenseitig ausgleichen, eine Abwehrschlacht, viel Mittelfeldgeplänkel ohne große Chancen. Oder wie würdest du das einordnen?
Ja, genau so. Also die Keeper waren auf beiden Seiten, ich denke, die besten Spieler. Bei uns Kamil, die Chancen, die du gesagt hast, danach hätte er, ich weiß gar nicht, einen seiner Innenverteidiger fast aufgefressen vor Wut, weil der Ball halt auch so doof hergeschenkt wurde. Trotzdem wirklich tolle Leistung von beiden Keepern, um einfach auch mal positive Dinge zu sagen. Und dass Kevin Behrens gespielt hat, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich, ich sag mal, ein taktisches Mittel war, um nochmal einen kopfballstarken Spieler reinzubringen oder ob das einfach Strafarbeit vom Trainer war. So, weil, ganz ehrlich, jeder wusste, was passiert. Wenn man den in der 89. Minute nochmal einwechselt, da wird die Stimmung sich nochmal ganz anders kippen. Und so war es dann auch. Also wir hatten das, es war wahnsinnig laut, als er gekommen ist. Ich habe heute gerade noch gelesen, er wäre vielleicht doch nicht eingewechselt worden, wenn Lukas Metscher dabei gewesen wäre, der wieder fit genug für den Kader war, aber leider aus, was auch immer das bedeutet, technischen Gründen nicht nominiert werden konnte, sodass uns ein Spieler im Kader gefehlt hätte. Sonst hätte Lukas ich verwechsel die beiden immer, fast sein Comeback gegeben. Was mich auch wesentlich mehr gefreut hätte, den nach, ich glaube, anderthalb Jahren wiederzusehen, bevor ich Kevin Behrens sehe. Übrigens, ganz kurz dazu, da möchte ich noch betonen, weil mir das relativ wichtig ist. Mindestens die Hälfte unserer Fankurve hat, als Kevin Behrens eingewechselt wurde, mit euch gepfiffen. Und die andere Hälfte hat, glaube ich, nicht als Bestätigung von Kevin Behrens Aktion nicht mitgepfiffen, sondern mehr aus diesem wir pfeifen keine eigenen Spieler aus, was ich ein Stück weit verstehe. Also es ist genauso die Trennlinie zwischen diesen beiden Lagern, ist die, wo ich so drauf sitze und nicht genau weiß, was besser ist. Aber ich sag mal so, wenn ich pfeifen könnte, ich hätte mitgepfiffen.
Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Also wir machen das auf St. Pauli ja auch nicht, dass wir unser Team oder einzelne Spieler auspfeifen. Aber ich sag mal so, wenn das einer von unseren Leuten gewesen wäre, hätten wir da, glaube ich, auch angemessen drauf reagiert. Also es ist, glaube ich, bezeichnend fürs Spiel, dass wir so viel über das Drumherum reden. Vielleicht kann man der Vollständigkeit halber auch noch oder lobenderweise erwähnen, dass ja wirklich viele, du hast es ja auch schon gesagt, viele diesem Aufruf von St. Pauli Pride gefolgt sind und das Stadion wirklich sehr bunt war. Es lief auch noch Somewhere Over the Rainbow und YMCA vom Anpfiff.
Das wollte ich eh fragen. War die gesamte Musikpalette darauf abgestimmt? Weil, also, wir waren halt mit der Technik beschäftigt, aber immer, wenn ich reingehört habe, dachte ich, ja, läuft das hier immer? Weil, also, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song von NoFX gespielt wurde, aber auch der hätte reingepasst. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass bei euch die Musikauswahl weit besser ist als bei uns, um das mal so zu sagen, dass das halt auch einfach so laufen könnte. Da war ich mir nicht ganz sicher.
Das macht mir jetzt nicht viel Hoffnung, nächstes Jahr nach Wolfsburg zu fahren, aber, also, mir sind diese beiden Songs aufgefallen, weil sie halt wirklich nicht zum Standardrepertoire gehören. Du hast schon sonst so ein bisschen, St. Pauli-like, Punkrock, Rock, so, also das ist schon so. Die beiden Songs sind mir jetzt wirklich explizit aufgefallen, weil sie jetzt nicht zum Standardrepertoire gehören und spätestens bei Somewhere Over the Rainbow war ja wohl klar, dass das ganz bewusst gewählt wurde. Was ich noch zum Sportlichen hinzufügen wollen würde, ist, dass wir auf unserer Seite keine gelbe Karte bekommen haben, aber ihr gleich drei und mindestens zwei davon hatten jetzt nicht wirklich eine spielerische Aktion im Vorausgang, sondern waren eher so wegen Beschweren, Meckern, keine Ahnung. Wie hast du allgemein das Verhalten des VfL auf dem Platz wahrgenommen? Das war teilweise wirklich nämlich ein bisschen, ich habe zwischendurch Schauspielertruppe gerufen, auf jeden Fall. Ja, und sich da drei gelbe Karten abzuholen, war vielleicht auch ein bisschen unnötig, oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, also Lovro Meier zum Beispiel hat die gelbe Karte gekriegt, weil er ist im Strafraum mit einem Gegenspieler hochgesprungen und hat ihn irgendwie, ich weiß nicht genau, irgendwie leicht berührt. Und der Schiedsrichter hat sofort abgepfiffen. Also noch als die in der Luft waren, war abgepfiffen. Und er wollte halt einfach nur wissen, was war und hat den Ball genommen, ist auf ihn zugegangen und hat ihn... Also er hat ihn nicht angeschrien, also zumindest sah er nicht so aus, wobei Lovro Meier nie aussieht, als würde er schreien. Er war einfach nur so ein bisschen irritiert und noch während er irritiert ist vom Pfiff, sieht er die gelbe Karte, was ihn noch viel mehr irritiert hat. Das war schon ein bisschen merkwürdig, sonst Schauspielertruppe ist vielleicht ein großes Wort. Hier und da nimmt man, glaube ich, mal einen Foul mit, das ist schon so. Gefällt mir auch nicht immer, muss ich sagen. Jonas Wind hat einmal halt richtig einen auf den Schädel gekriegt und also es gab dann die Szene, wo er dann, hat er eigentlich gelb gesehen? Nee, der wurde nur sehr stark ausgepfiffen dafür, weil er irgendwann nochmal zu Boden gegangen ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat er halt einfach keinen richtigen Schlag, aber so einen Handwischer nochmal auf die Nase gekriegt, die vorher, ich glaube, Jackson Irvine ihm angenockt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen wehtat. Und machen wir uns nichts vor, unsere Fußballer haben manchmal ein sehr, sehr eigenes Schmerzempfinden. Und das ist leider, leider vereinsübergreifend. Und du hast aber nicht ganz unrecht. Also in dem Spiel war das bei unseren Spielern hier und da doch ein bisschen viel des Guten. Wenigstens irgendwas, wo sie kreativ werden konnten. Wenn das schon auf dem Platz nicht klappt, dann wenigstens im zu Boden gehen. Sehen wir es doch positiv.
Da hast du sehr gut den Dreh rausgekriegt, auf jeden Fall. Aber dann täuscht mich mein Eindruck ja nicht vollständig. Natürlich ist das, was man auf den Rängen ruft, immer sehr vereinsfarben gefärbt sozusagen. Und ja, wenn man sich dann das im Nachhinein nochmal angucken würde, würde man das anders drüber denken. Aber es gab auf jeden Fall Situationen, wo ich denke, warum liegst du jetzt da? Da war überhaupt gar nichts.
Ja, aber also ich saß halt da und Wölferadio ist halt auch eine grün-weiße Sendung und wir haben halt auch manchmal überlegt, so, warum wird denn das jetzt abgepfiffen? So, der läuft doch nur an dem vorbei, warum fällt denn jetzt, weiß ich nicht, irgendein Spieler von euch um und kriegt dafür auch noch einen Freistoß? Ich glaube tatsächlich, das war in diesem Spiel jetzt nicht so beeindruckend. Wie gesagt, es war ein Kampfspiel und es gab drei gelbe Karten und zwei davon für Meckern. Das spricht auch dafür, dass das Spiel jetzt nicht wahnsinnig unfair und irgendwie hart oder mit besonders vielen Haken und Ösen geführt wurde, sondern eigentlich dafür, dass das relativ friedlich war. Und ich hatte einen Bekannten im Stadion, der aus Hamburg kommt und kein St. Pauli-Fan ist. Ich möchte keine Vereine nennen, weil ich dafür hier, glaube ich, Ärger kriege. Aber auch der hat gesagt, der ist privat auch Schiedsrichter, und der hat gesagt, also ab und zu sind die Entscheidungen wirklich ganz, ganz eigen vom Schiedsrichter. Und das Gefühl hatten wir oben auf der Tribüne beim Verfolgen des Spiels auch. Ich will es jetzt nicht auf den Schiedsrichter schieben, aber ich glaube, man hätte tatsächlich dieses Spiel ohne gelbe Karte durchlaufen lassen können und niemand hätte gemeckert.
Ja, Thema Schiedsrichter ist nochmal ein ganz eigenes, da können wir, glaube ich, eine Sondersendung drüber machen. Also was ja so ein bisschen vielleicht dafür spricht, dass es diese gelben Karten wegen Meckerns gab, dass es ja eigentlich, so habe ich es mal verstanden, die Prämisse gibt, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, wenn es irgendwie Redebedarf gibt. Und vielleicht hat der Schiri das einfach sehr wörtlich genommen, gesagt, du hast keine Kapitänsbinde, ich gebe dir jetzt Geld, weil du redest mit mir.
Das kann tatsächlich sein, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es die Regel ja jetzt gibt. Das kann sein, dass das deswegen, aber auf der anderen Seite, gefühlt hat Jonas Wind dreiviertel des Spiels sich mit dem Schiedsrichter unterhalten. Also, zumindest habe ich den immer irgendwie sabbeln sehen, wenn der unterwegs war. Gut, aber vielleicht war er der Feldspieler, der mit dem Schiri reden kann. Ich habe keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen komisch, ich fand es halt auch übertrieben, weil Lovro Meier in dem Moment wirklich, also von dem ist keine Aggression ausgegangen, der war einfach nur irritiert. Und ich glaube, Joachim Mehle hat gelb gesehen, weil, also irgendwie ist der Ball ins Ausgegangen, er wollte Einwurf machen und der Schiedsrichter pfeift, nee, Einwurf für St. Pauli. Und dann hat er den, war ein bisschen stinkig, wo ich immer denke, ja, so Fußballer dürfen vielleicht auch mal eine kleine Emotion zeigen, und hat den Ball dann wütend zurückgerollt. Also es war nicht, dass er ihn irgendwie hingeschossen oder hingeknallt hat, sondern er hat den Ball böse hinterhergeguckt, wie er ihn, wenn ich mich da richtig dran erinnere, das ist so 50-50, ist lange her, hat ihn dann so mit ein bisschen Schwung hingerollt, aber wirklich, also weit ab von, dafür muss man eine Karte geben. Und auch der hat danach so etwas irritiert geguckt, dass es da Karten gibt. Ja, es ist keine wirkungsgelbe Karte dabei gewesen. Von daher ist das dann halt so. Wir hatten das letzte Woche, als uns Maximilian Arnold gesperrt wurde, weil er mit einer leichten Rückenprellung einfach zu langsam vom Feld gelaufen ist, wo man auch nochmal drüber sprechen müsste, ob das eine richtige gelbe Karte ist vom Schiedsrichter. Aber gut, von daher, ich glaube, Joachim Mehle hat sein erstes Spiel überhaupt von Beginn an gemacht diese Saison. Lovro Meier war auch lange verletzt. Jakub Kaminski, weiß ich gar nicht, wie viele gelbe Karten er hat, aber das dürfte auch noch nicht gefährlich sein. Hier, da, zwei gelbe Karten. Also von daher, alles safe, kein großes Problem.
Okay, das ist ja schon mal auch wieder eine positive Nachricht. Vielleicht kann man, um das Stadionerlebnis und das Spiel gestern abzuhaken, noch erwähnen, dass es dann auch auf unserer Seite Pyro gab, weil die Gruppe Darum St. Pauli 10-Jähriges gefeiert hat. Da gab es noch ein bisschen Rauch und optische Untermalung auf unserer Seite. Da kam ich gerade von Toilette und Bier holen, als die ganze Süd in Rauch gehüllt war. Das war, ja, auf den Fotos sah es sehr schön aus. Von drinnen sieht man das ja nicht immer so gut. Also ich würde sagen, auf den Rängen hat das Spiel durchaus was geboten, auf dem Platz eher weniger. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Oder möchtest du zum Sportlichen noch was loswerden? Was hätte Wolfsburg anders machen müssen, deiner Meinung nach vielleicht?
Ach, man hätte halt in der ersten Halbzeit vielleicht auch versuchen sollen, selbst mal was mit dem Ball anzufangen. Die Idee mit Salih Özkan und Yannick Gerhardt auf der Doppelsechs so ein bisschen zu spielen, ist halt echt, also man will es nicht mit der Kreativität übertreiben, sagen wir es so. Da wäre es ganz gut gewesen, vielleicht Lovro Meier früher zu bringen, weil als der reingekommen ist, hat man gesehen, dass dann doch ein bisschen Kreativität und ein bisschen Ballsicherheit dazu gekommen ist. Aber ach, in Summe hätte es so viele Punkte gegeben, wo man mehr hätte machen können. So angefangen mit dem Einfachen, vielleicht einfach mal mehr bewegen, wenn die Viererkette den Ball hinten hat. Vielleicht nicht vorne sich hinstellen und warten, dass der Ball kommt. Das sind eigentlich so Basics, wo ich eigentlich dachte, mein Verein wäre schon weiter, was die angeht. Aber offensichtlich ist das noch so 3-4 Trainingseinheiten weg, bis das richtig funktioniert. Naja, jetzt kommt ja am Dienstag nur Borussia Dortmund nach Wolfsburg. Die sind ja gerade in einer ähnlich Party-Stimmung wie wir.
Ich wollte gerade sagen, die hätten fast nur unentschieden gegen uns gespielt und haben jetzt am Wochenende gegen Augsburg verloren. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen Krisengipfel. Was man vielleicht auf St. Pauli-Seite sagen muss, ja, natürlich flammt jetzt wieder, wenn man so sich im Nachhinein über das Spiel unterhalten hat, die Sturmdiskussionen auf. Ich meine, wir haben erst 5 Tore geschossen in 8 Spielen. Das ist natürlich ein bisschen wenig, und die Chancen, die wir hatten, die kann man sicherlich auch anders ausspielen. da hat man halt teilweise auch gesehen, dass du in der ersten Liga einfach viel, viel weniger Zeit hast, eine Entscheidung zu treffen. Du musst dann einfach sagen, okay, entweder ich spiele ab oder ich schieße drauf, aber nicht noch dreimal hin und her überlegen und dann ist der Ball auch fast weg oder die Situation ist quasi fast geklärt, weil das haben beide Seiten auf jeden Fall gut gemacht. Auf der Abwehrseite und nicht zuletzt die Torhüter haben wir ja schon angesprochen. Daran muss man sicherlich arbeiten. Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, aber wir müssen da im Winter unbedingt noch einen Knipser holen. Ich würde den Jungs einfach noch die Zeit geben, da noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln und entscheidungsschneller und handlungsschneller zu werden. Weil, sind wir ganz ehrlich, ja, die Tabellensituation habe ich ja vor dem Spielgespräch gesagt. Das war 13. gegen 16. Natürlich erwartet man sich da mehr als einen Punkt, aber hätte man vor der Saison gesagt, okay, wir spielen jetzt Bundesliga und dann kommt der VfL Wolfsburg, da hätte man ja jetzt nicht unbedingt direkt einen Punkt eingepreist, muss ich ganz ehrlich sagen, oder geschweige denn drei. Von daher, ja, nach dem Spielverlauf und auch aufgrund der Tabellensituation sind sicherlich zwei verlorene Punkte auf beiden Seiten, aber ich glaube, ja, man kann darauf aufbauen und man hat immerhin nicht verloren. Es wäre sicherlich, habe ich schon gesagt, dramatisch gewesen, wenn da noch dass 0-1 gefallen wäre. Kumpel von mir hat während des Spiels gesagt, wer das 1-0 schießt, aus eigener Sicht, der gewinnt das auch an dem Abend oder an dem Nachmittag. Und ja, so wäre es auch gewesen. So teilt man sich die Punkte, was sicherlich beiden nicht so wirklich weiterhilft. Du hast gerade schon einen kleinen Teaser gemacht, wie es für euch weitergeht im DFB-Pokal. Wie geht's denn allgemein für euch weiter? Und ja, wie blickst du auf die kommenden Wochen des VfL Wolfsburg?
Naja, man sagt ja immer so gerne, jetzt kommen die entscheidenden Wochen, aber es ist ein bisschen tatsächlich so, jetzt das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund ist ja ein Bonusspiel, aber dann kommen halt auch wieder schwere Gegner. Augsburg kommt nach Wolfsburg jetzt am Wochenende, das ist harte Arbeit, die wir da verrichten müssen, um da irgendwas zu Hause zu behalten und endlich mal zu Hause mehr als einen Punkt zu holen. Dann spielen wir auswärts in Heidenheim. Auch super unangenehm. Danach ein Heimspiel gegen Union Berlin, die jetzt gerade Eintracht Frankfurt schlagen, während wir das aufnehmen und damit irgendwie auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Dann geht's nach Leipzig. Das sind schon auch weiterhin harte, harte Gegner, die da auf uns zukommen. Aber wenn man sich die Bundesliga mal anguckt, so richtig leichte Gegner gibt's gar nicht. Und von daher hilft das Jammern ja alles nichts. Wir müssen uns da jetzt irgendwie durchbeißen und versuchen, auf der stabilen Defensive, die wir jetzt gegen St. Pauli über große Teile hatten. Es gab hier und da, wie ich schon sagte, ein paar Wackler. Das war gefährlich, aber zu unserem großen Glück habt ihr euch da hier und da ein bisschen doof angestellt. Also es gab diesen einen Angriff, wo ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es von euch war, aber er stand mehr oder weniger alleine vorm Tor und entscheidet sich dann, ich lege ihn nochmal quer.
Eggestein.
Ja, genau. Und in der Zeit ist unser Abwehrspieler aus gefühlt 25 Metern zu ihm nach vorne gelaufen und hat ihm den Ball abgenommen. Das kann halt gegen eine Mannschaft, die ein besseres Selbstvertrauen hat und souveräner im Abschluss ist, halt sehr, sehr hart bestrafen, solche Fehler. Und das darf halt nicht passieren. Und ja, den Einsatz weiter vielleicht zu hochhalten, ein bisschen mehr laufen, ein bisschen kreativer sein und dann sollte das auch klappen. Ich hoffe jetzt halt, das nächste Spiel sind mit Maximilian Arnold, Lukas Metscher und Lovro Meier drei Kandidaten dabei, die das alles nochmal ein bisschen weiter nach vorne bringen und halt unfassbare Qualität in diesen Kader bringen und dann mache ich mir keine großen Sorgen, aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir jetzt, wenn wir uns, wann spielen, ist das Rückspiel am 8.3., also wenn wir uns im März wiedersehen, dass wir dann begeistert sind, wie krass cool es ist, dass seit St. Pauli Wolfsburg nur noch gewonnen hat und wir jetzt uns endlich wiedersehen beim Tabellenführer in Wolfsburg, aber ich hoffe, dass wir irgendwie uns für eine souveräne Saison durchknuffeln können und ihr macht das einfach genauso. Weil ich glaube, was du gesagt hast, ist auch nicht falsch. Also eurer Mannschaft fehlt es ja gar nicht an so viel. Es fehlt halt nur so im letzten Drittel die Entscheidungsfindung und dass der Abschluss so ein bisschen. Und da muss man ja auch fragen, wo kriegt man so einen Spieler denn her? So, weil das klingt nach einem Spieler, den möchte ein Verein nicht so richtig abgeben. Und deswegen müsst ihr wahrscheinlich auf die Leute vertrauen, die ihr habt. Und ich glaube, die sind gut.
Das tue zumindest ich auf jeden Fall vollumfänglich und ja, würde in Anbetracht der Zeit jetzt hier auch langsam den Deckel drauf machen. Für uns geht es jetzt am Dienstag weiter im Pokal gegen Leipzig ausgerechnet. Also als irgendwie die Auslosung war, waren noch ein paar Optionen möglich und wir haben die schlechtmöglichste davon bekommen, auswärts in Leipzig zu spielen. Da kann ich an der Stelle, bevor ich dich verabschiede, vielleicht noch kurz ein bisschen Housekeeping machen. Keiner aus dem VDS-NDS-Team schafft es dabei zu sein. Deshalb wird es ein VDS geben, das macht Kasche, aber für das NDS, kann ich jetzt schon mal sagen, brauchen wir quasi die Unterstützung der HörerInnen. Und wir wollen einfach mal von euch hören. Wie ist es in Leipzig? Wie war das Spiel? Wie seid ihr hingekommen? Was habt ihr für Erfahrungen? Die könnt ihr dann gerne teilen. So viel nur schon mal zum Housekeeping. Dennis, hast du noch berühmte letzte Worte, bevor wir auf dieses Gespräch den Deckel drauf machen?
Nö, ich finde, du hast alles gesagt, als du sagtest, auf dem Platz war es ein bisschen zäh, aber drumherum war es super, weil so ging es mir auch. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, ich komme gerne wieder und ich habe auch irgendwie gestern Abend dann so, als ich nach Hause gekommen bin, nochmal geblueskyt, dass das einfach ein rundum gelungener Tag war, wäre dieses Fußballspiel nicht gewesen.
Ja, das kenne ich sehr gut, dass sich der Rest sehr gut anfühlt, aber diese 90 Minuten Fußball kann man sich manchmal auch schenken. Und ja, in dem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Dennis, danke dir für die beiden Gespräche und ja, wir werden das aus der Ferne verfolgen, wie es dem VfL Wolfsburg so ergeht. Danke dir und einen schönen Abend noch. Ciao.
Danke, tschüss.